Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Feiertag gestern. Gefeiert wird auf jeden Fall mit Ihrer Musik, denn sie gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Alle Ihre Alben landeten in den Top 5. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen, Gold und Platin und sogar ein Diamant Award für Ihren Song. Ich wusste nicht mal, dass es den gibt, die immer lacht, weil es tatsächlich über 220 Millionen Mal geklickt wurde. Herzlich willkommen, Kerstin Ott.
Hi.
Aber beginnen muss ich eigentlich mit einer anderen Frage, nicht zu deinem neuen Album, denn ich arbeite auch beim Radio und dann hast du ja so Verkehrsmeldungen, die du durchgibst und dann ab und zu eben auch mal Radfahrer auf der Autobahn. Und jedes Mal denke ich, wie kommt ein Radfahrer auf die Autobahn? Aber ich habe gehört, du kannst mich da aufklären.
Ja, kann ich. Also ich habe das auch schon mal gemacht. Da war ich gerade von Süddeutschland nach Norddeutschland mit dem Fahrrad unterwegs und ich habe einen Campingplatz nicht gefunden damals und schon wahnsinnig viele Kilometer hinter mir gehabt. Und ich habe den Weg nicht gefunden, habe gedacht, über die Autobahn wird es kürzer sein. Aber auch, das ist kein Spaß. Ne? Also die Autos sind so an mir vorbei, da habe ich ganz schön Gas gegeben.
Das müssen wir noch mal ganz klarstellen, sollte bitte keiner kommen. Ne? Ich dachte immer, es wäre jemand mit E-Bike, der dann denkt, er ist zu schnell.
Ja, es gibt schlauere Sachen, die ich gemacht habe. Aber ich habe den Campingplatz gefunden.
Das ist gut. Was meinst du, wie wichtig war es, dass dieses Gesetz jetzt in Kraft getreten ist?
Total wichtig. Also ich finde, dass Selbstbestimmung ist das größte und wichtigste Recht, was man sowieso hat als Mensch und haben sollte. Egal, aus welchem Land man kommt und egal, was für eine Religion man mag oder ob man männlich, weiblich, divers ist. Das ist Selbstbestimmung. Das ist auch meine Gesetze, meine Regeln.
Ist ja recht früh, mit 14 auch, ne? Du hast dich aber auch schon mit 17 hast du dich geoutet. Ist das so? Sagst du, früher ist besser?
Ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Früher ist besser für mich.
Also früher ist besser, meine ich, dass man dieses Selbstbestimmungsrecht eben auch schon hat mit 14, dann gemeinsam mit den Eltern.
Also mit 14 weißt du schon in den Momenten, was du brauchst und was du nicht brauchst. Und wenn du nicht als Lady oder als junger Mann angesprochen werden möchtest, dann fühlst du das und du weißt, was richtig ist und was nicht richtig ist. Das weißt du auch schon mit 6.
Kerstin Ott ist bei uns und Laura Neumeister mit einem Blick auf ihre ganz besondere Geschichte.
Große Bühne, 1000 jubelnde Fans. Seit 2016 ist das plötzlich ihre Welt. 20 Jahre arbeitet Kerstin Ott als Malerin und Lackiererin, bevor der Song Die immer lacht sie ungeplant zum Schlagerstar macht. Ob Partyhymne oder Ballade, ihre Fans feiern sie. Auch für ihre unverstellte, nahbare, bodenständige Art. Auch das 5. Studioalbum lädt ein zum Mitsingen, Nachdenken und Tanzen. Ohrwürmer inklusive. Sängerin und Schlagerstar Kerstin Ott.
Herzlich willkommen. Das war ja auch ganz süß, man konnte das gerade sehen. Du und deine Frau Carolina im Hintergrund da. Dieses Album ist für sie, für immer, für dich. Da ist auch ein Song drauf, Was wäre ich ohne dich? Sag mal, was wärst du denn ohne sie?
Ach so, aber in dem Song geht es um Sucht und da geht es nicht um eine Partnerschaft.
Entschuldige.
Nee, das ist überhaupt nicht schlimm. Da geht es um Sucht in dem Song und die Frage, was wäre ich denn ohne diese? Der Song Für immer für dich, den habe ich meiner Frau geschrieben.
Okay, dann gehen wir da nochmal zurück. Entschuldige, es war wirklich einer von den wenigen, die ich nicht gehört habe. Aber ich habe nur so gedacht, habe diese Bilder gesehen, habe gesehen, wie gern du sie magst und wollte einfach wissen, weil es schon das zweite Album eben auch ist und ihr so eine besondere Beziehung zueinander habt, was das ist. Weil ihr kanntet euch ja auch schon vor dem Erfolg, ne?
Ja, wir sind schon ein paar Jahre davor auch fest zusammen gewesen und wurden beide davon wirklich überrumpelt damals. Wir hatten jeder einen Job, den wir nachgegangen sind und auf einmal ging das los mit der Musikgeschichte, sage ich ja immer. Mhm. Das war schon wirklich eine ganz neue Welt und irre, wenn ich da heute drauf zurückgucke, wie das alles so ineinander gegriffen hat.
Ja, und jetzt schon das 5. Album. Was würdest du sagen? Hört sich das anders an? Weil du hast dich verändert, ne? Die Musik vielleicht auch. Wie?
Also ich glaube, dass mir immer sehr wichtig ist, gerade auf diesem Album oder auf den Alben, dass die Geschichten gut sind und dass das auch Geschichten sind, mit denen die Menschen was anfangen können. Dass es schöne Melodien hat, die eingängig sind. Und ja, Text ist mir halt immer mega wichtig, weil ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Album von Kerstin Ott ausmacht.
Wie ist das denn mit den Texten? Also was berührt dich so, dass du sagst, okay, ich schreibe da jetzt einen Song drüber?
Das kommt immer ganz drauf an. Das sind so alltägliche Situationen wirklich. Also, oder auch Thema Sucht zum Beispiel, das hatten wir jetzt ja gerade. Was wäre ich ohne dich? Ich glaube, viele Menschen, einschließlich mir auch, ich habe schon an der einen oder anderen Sucht gehangen. Mhm. Und es entstehen einfach die Texte dadurch, dass ich mich manchmal frage, ey, wie kann das sein, dass ich das immer noch nicht sein lassen kann? Warum nicht?
Immer wieder eine neue Sucht.
Immer wieder eine neue Sucht oder auch vielleicht eine, die sich so anschleicht, die man gar nicht mitbekommt, die man aber wieder loswerden möchte. Und ich glaube, das betrifft halt wirklich viele Menschen. Und wenn es ein Thema gibt, was mich sehr beschäftigt, dann weiß ich, dass ich darüber auch einen Song machen sollte.
Aber schreibst du die dann auch selbst an?
Ja, also ich habe ja wirklich so drei kleine Teams. Mein eines Team aus Husum mit Thorsten Brötzmann und Lukas Heiner. Das ist so seit Album 1 schon. Dann schreibe ich noch mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer in Berlin. Und auch Team Belgien und Kranze Lutin. Wir haben auch ein Team in Berlin. Und das ist für mich auch ganz wichtig, weil das drei ganz unterschiedliche Standorte auch zum Schreiben und Komponieren sind. Und ich glaube, das hört man auf den Alben auch.
Und um welche Sucht ging es jetzt in dem Song? Hattest du's,
In dem Song ging es jetzt gerade um die Alkohol und Alkoholsucht und Rauchsucht. Mhm. Ich habe ja 30 Jahre lang geraucht. Und ich habe auch gerade am Anfang meiner Musikkarriere viel zu viel Alkohol getrunken. Mhm. Und auch im Laufe der Zeit auch so zu viel Alkohol getrunken und wollte das wirklich gerne loswerden. Und
wie hast du das geschafft nach 30 Jahren? Hast du viel geraucht oder
so Gelegenheitsraucherin? Ich habe so viel geraucht. Ich habe wirklich mindestens immer eine Schachtel geraucht. Wenn man dann auch noch irgendwie Alkohol dazu getrunken hat, dann wurden das auch gerne mal 2 Schachteln oder 3 Schachteln. Ja. Und irgendwann merkt man diese körperlichen Auswirkungen davon auch. Ich habe zum Beispiel angefangen, Raucherhusten zu bekommen. Oder
gerade für die Stimme. Ich meine, die Stimme ist dein Kapital, ne? Für die ist ja auch nicht
gut. Das ist einfach, und mal die Stimme oder das Berufliche auch beiseite, das ist die Gesundheit, ne? Mhm. Die kriegst du nicht wieder. Und ich glaube, irgendwann erreicht man so ein Alter, wo man weiß, okay, jetzt musst du langsam mal ein bisschen aufpassen, die Auswirkungen sind da. Ich habe auch, wenn ich was getrunken habe, so einen Kater nicht mal eben weggesteckt, weil ich auch sehr lange immer sitzen konnte und auch oft gerne die Letzte am Tresen war.
Ja.
2 Tage da mit einem Kater im Bett liegen, ist dann irgendwie uncool. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt ist aber auch mal gut. Und deswegen mache ich
das. Aber das finde ich so bewundernswert. Ich könnte mir vorstellen, dass viele uns zugucken und sagen, irgendwie, ich rauche halt auch schon so lange und das gehört irgendwie dazu. Und so richtig davon weg komme ich auch nicht. Also
ich habe auch nicht beim ersten Mal gesagt, hier so, jetzt reicht mir das und dann habe ich aufgehört. Ganz im Gegenteil. Also beide Sachen, Rauchen und auch Alkohol trinken, da bin ich des Öfteren mal mit gestartet, zu sagen, jetzt ist Schluss. Mhm. Aber dann war es halt noch nicht so weit. So, und du musst, ich glaube, das Wichtigste ist bei so einer Sucht wirklich daran zu glauben, dass man es schafft. Also, und nicht nach dem ersten oder nach dem 10. Mal aufzuhören. Immer wieder aufhören ist besser, als sich dem zu ergeben.
Wir hören einen Song jetzt ganz oder gar nicht. Das erinnert mich nämlich auch gerade so ein bisschen. Dass, ne, weil du lebst schon auch ein bisschen in Extremen. Ne? So viel rauchen oder gar nicht.
Volle Pulle oder nix, ja.
Ja, so, genau.
Norddeutsch.
Ja, wir hören mal rein in den Song.
Als alles ohne Hoffnung schien, sagte sie ein letztes Mal zu ihm, ich will dich ganz oder gar nicht, jetzt oder nie, heute für immer. Schluss mit dem Spiel, ich will dich ganz oder gar nicht, nie wieder vielleicht, ich kann's nicht mehr hören, wie du mir ausweichst. Warum hast du mir denn nicht gleich gesagt, was du willst oder nicht? Warum hab ich mich das nicht gleich gefragt, ganz egal, ich will doch nur dich.
Ich find's gut. Sag mal, du warst auch bei Let's Dance, ne? Weil da habe ich mich gerade gedacht, du tanzt ja gar nicht richtig mit.
Ja, nee, also ich sollte sogar jetzt mal im Video probieren, ob ich nicht ein bisschen mitmachen will. Aber dieses Talent ist wirklich an mir vorbeigegangen. Der Kelch wurde weitergegeben. Keine Chance.
Aber fühlst du dich dann trotzdem wohl, wenn so alle um dich herum tanzen und du denkst irgendwie so,
Ja, wenn ich nicht unbedingt tanzen muss. Also ich habe es ja bei Let's Dance auch probiert, aber es ist einfach nicht machbar. Wir haben so viele Stunden da geübt und geprobt und diesen Choreo-Tanz da versucht. Nee. Einfach nein.
Ja gut, aber vielleicht macht dich das auch einfach aus, ne? Dass du sagst, ist nicht meins. So. War das eigentlich mal so, dass dir mal jemand gesagt hat, so, ach, mach mal einen anderen Auftritt, zieh dir was anderes an, mach dich irgendwie so. Also, Schlagerwelt ist ja auch viel so Glitzer.
Ja, ich glaube, so ganz am Anfang war das schon auch ungewöhnlich mit mir, ne? Auf der Bühne. Da gab es keinen Schnickschnack und auch keinen Glitzerfummel und so. Mhm. Ich glaube auch, dass viele TV-Produzenten gar nicht so richtig wussten, was sie da mit mir machen können oder wie sie mich da platzieren können oder was. Das ist schon nachvollziehbar, dass es auch schwierig für die war am Anfang. Aber letztendlich haben wir uns da alle zusammengerauft.
Ist ja auch schon das fünfte Album mittlerweile. Spielst du das eigentlich jemandem Bestimmtes vor? Also so darf jemand sagen, finde ich gut den Song? Oder,
ne, ja, auf so. Jeden Fall meine also Familie. So ja? Meine Frau ist die Erste, die das hört. Holger, mein Manager und richtig guter Freund. Dass wir drei sind diejenigen, die erstmal abstimmen.
Sieht man nochmal deine Frau.
Ist das ein guter Song oder?
Mhm. Ja. Okay, und da kannst du gut mit umgehen, wenn die dann irgendwie was sagen.
Ja, da gibt es auch kritische Stimmen, aber es ist ja genau das. Ich glaube, wenn du die irgendwann nicht mehr hast, dann kannst du dich auch selber nicht mehr einordnen, ob das cool ist oder nicht cool ist. Da, die Ehrlichkeit ist schon wichtig auch.
Was bedeutet dir dieser Song, Das letzte Hemd hat keine Taschen?
Oh, der bedeutet mir viel, weil ich finde, dass wir alle, jeder von uns, immer dieser Möhre hinterherjagen und immer das nächste Ziel vor Augen und das letzte Ziel noch gar nicht gefeiert. Mir geht es ganz oft so, dass ich irgendwie was Großes geschafft habe und gar keine Zeit habe, mich darüber zu freuen, weil es schon wieder weitergeht. Und irgendwie vergehen die Jahre und die Jahre und...
Ist das nicht auch so, dass, weil dieser Erfolg bei dir kam ja auch, ne, gefühlt über Nacht so.
Ja.
Und dann hat man, du hast auch Zeiten gehabt, da hattest du keine Kohle. Und dann auf einmal ist dieser Erfolg da. Deshalb, das denk ich gerade, wenn du sagst, diese Möhre vor einem, weil man vielleicht auch denkt, ich weiß nicht, wie lange es noch geht, oder?
Ja, also ich hatte früher weniger Existenzängste als heute tatsächlich, weil früher war es so, da hat man so von Monat zu Monat wirklich gearbeitet und versucht, das alles irgendwie zusammenzubekommen, auch die Miete und so weiter. Und wenn man dann irgendwann Geld zur Seite packen kann, dann hat man auf einmal Angst, dass einem das weggenommen wird. Mhm. So, und deswegen, ich bin auch ein totaler Sicherheitsmensch und versuche wirklich immer sehr gut damit umzugehen, weil ich auch weiß, wie es ist, wenn man nichts hat, ja.
Vielleicht auch mit ein Grund, warum du nicht nach Berlin zurückgegangen bist, sondern eher Heide bevorzugst, in Dithmarschen, weißt du, so ein bisschen ruhiger?
Ah, ich mag das ja auch. Also ich gehe bei mir hinten raus und bin direkt in den Feldern. Ich kann mit Carolina und den Tieren einfach hinten raus und dann so für zwei Stunden in der Natur. Ich mag das gerne.
Ist das so, dass die Ott einem dann singend entgegenkommt?
Nee.
Okay.
Das ist zu viel.
Okay, verstehe. Auf jeden Fall, bei dir werden es eher die nordfriesischen Inseln, die da vor der Haustür liegen. Aber wir schauen jetzt auf die ostfriesischen. Denn auf Langeoog, da gibt es einen gemischten Chor. Deshalb komme ich auf Singen, der wöchentlich in ständig wechselnder Besetzung da unter freiem Himmel zusammenkommt, um zu singen. Und dieses Dünensingen, das gibt es schon ganz lange. Und endlich durfte Georg Beinlich mitsingen.
So ruhig der Strand, so stimmgewaltig erklingt es in den Dünen. Überraschend musikalisch geht es hier zu, Woche für Woche, im Dünental am Wasserturm auf Langeoog. Wer mitsingen will, achte auf die Aushänge. Familie Dördelmann aus Bayern ist zum 15. Mal auf der Insel. Noch nie haben sie das Dünensingen verpasst.
Warte mal.
Da willst du unbedingt hin, ne? Das ist Pflichttermin. Ja. Sonst ist kein Langeoog.
Ja. Man muss ja auch gut gucken, weil es verschiebt sich jedes Jahr. Deswegen muss man auch schauen, wann es dieses Jahr ist.
Ändert sich auch mal der Termin, eine Konstante bleibt. Seit 21 Jahren gibt Herbert Burmeester den Takt an. Heute unterstützt von Eva Funke und Gerry Schönwald, der jedes Mal extra auf die Insel reist. Der Andrang immer groß.
Weil die singen wollen. So gerne. Ja, und die kennen, viele kennen auch schon die Lieder. Selbst die Kinder kommen dann bei mir, machst du heute wieder Madagaskar?
Oder wohl, wir lieben die Stürme.
Wir lieben die Stürme.
Herbert liebt das nicht, aber die anderen lieben es.
Ich das nicht so gerne, weil dann kommt der Sturm und dann habe ich Schuld. Ne? Da will ich nicht. Soll alles harmonisch sein.
Die Idee zur Harmonie unter freiem Himmel hatte vor 60 Jahren Lehrer Stein.
Ich bin hier geboren und Herr Stein war mein Klassenlehrer in der Grundschule. Und der hat das hier zuerst gemacht. Er war so ein Strenger, ne? So. Aber ja Gott, man ist hingegangen. Ne?
Früher kamen nur ein paar Dutzend, jetzt singen bis zu 500 im Chor.
Wir haben uns drauf gefreut. Wir haben das gehört, dass das stattfindet heute. Und da haben wir gesagt, da gehen wir auf jeden Fall hin. Tolles Wetter.
Im Ruhrpott gibt's das wohl nicht.
Nee, schlecht. Vielleicht im Sandkasten auf dem Kiez-Spielplatz.
Anfangs wurden Fahrtenlieder aus der Mundorgel gesungen. Heute sind es maritime Gassenhauer. Jörg Dördelmann, früher mal Chorknabe, kennt sie alle. Als seine Jungs noch klein waren, hat er sie oft vorgesungen.
Die Lieder hört man vielleicht nicht ständig sonst im Radio, aber gerade hier in die Atmosphäre passen die besonders gut rein. Und dann lege ich auch Wert darauf, dass wir pünktlich hier sind.
Viele kommen ja zur Erholung auf die Insel, aus nah und fern. Hier im Dünental finden alle zusammen. Hier geht das Herz auf.
Freude. Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, das bringt die Menschen zusammen. Gucken Sie mal in die Gesichter, die sind alle fröhlich und zufrieden. Und was wollen wir mehr im Leben?
Generell heißt es ja, dass das Singen gesund sei. Und ja, macht gute Laune oder unterstützt die gute Laune. Das ist gesund, ganz klar.
Zeit für die Zugabe und für den Saisonabschluss. Mit Lale Andersen. Nächstes Jahr sind Sie wieder dabei. Ab Anfang Mai beim Dünensingen auf Langeoog.
Was verbindest du so mit dem Norden? Weil aus Berlin kamst du, da warst du noch ganz klein, ne? Drei. Erstmal nach Rendsburg, Eckernförde war das, die Ecke,
genau,
ne?
Genau, da die Ecke. Und ich mag den Norden. Ich mag auch die Menschen und die Mentalität hier. Ich glaube, dass ich mir auch wirklich sehr viel abgeguckt habe hier. Dieses, ja, wie gesagt, sehr komprimierte Sprechen. manchmal, glaube ich, können Menschen, die nicht aus dem Norden kommen, da auch wenig mit anfangen, weil sie denken so, dass es dass man den unsympathisch findet oder so. Aber es ist einfach, wie es ist.
Aber hattest du nicht, weil ich habe ganz oft schon gehört, die Norddeutschen sind so zurückhaltend und so. Und du hast ja auch erstmal die Erfahrung gemacht, als du in den Norden gekommen bist, das war ja eher nicht so herzlich, das Ganze.
So. Ja, aber das hat ja ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, das hat an meinen damaligen Erziehern gelegen, die ich da hatte, dass die nicht so herzlich waren einfach. Und dass ich da, ja, einfach wenig Liebe abbekommen habe in den Kindheitstagen. Ja. Aber das habe ich ja alles in meinem Erwachsenenleben nachgeholt.
Ja, davon hast du ganz viel über noch. Ne? Was ich auch ganz schön war, fand auch die Geschichte, dass du da auf einem Pferdehof in Meldorf immer warst und da deine erste Gitarre geschenkt bekommen hast.
Genau.
Ist das richtig?
Ja, also auf dem Pferdehof in Meldorf, das war in Elpersbüttel, da gab es die Familie Voss und die haben damals ja Kinder so zum Urlaub aufgenommen und ich war da einmal und habe mich so doll in diesen Pferdehof verliebt, dass ich da immer wieder auch mit dem Fahrrad wirklich hingefahren bin. Und die Mutti,
das war weit weg, ne, von dir?
Ja, 30 Kilometer. Ja. Aber ich bin da wirklich jedes Wochenende stramm mit meinem Fahrrad hingefahren und dann sonntags zurück. Und die Mutti Voss, die mochte mich so gerne. Und die hat mir meine erste Gitarre geschenkt, damals von ihrem privaten Geld bezahlt. Das fand ich ganz, ganz süß.
Hast du die Gitarre noch?
Die, natürlich habe ich die noch.
Weißt du wo? Ja?
Ja, die ist bei mir zu Hause und ich bin gar nicht so jemand, der Wertgegenstände so oder so, wie heißt denn das? Wenn man,
so Erinnerungsstücke, meinst du?
Erinnerungsstücke sind mir schon wichtig, aber so diese Statussymbole, da bin ich gar nicht so der Mensch für, aber die Gitarre, die ist mir wirklich was wert.
Ja, weil viel Geschichte dranhängt, ne? Und dann vor allem so nach der Gitarre, dann dieser Pferdehof ist leider abgebrannt, das war, glaube ich, auch noch mal so ein, wo du gesagt hast, auch noch mal eine blöde Zeit?
Oder? Ja, natürlich war das ganz, ganz schwierig für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt ganz fest in diesem Ponyhof auch mit verankert war und das auch für mich ein Stück Familie gewesen ist und da damals durch eine Brandstiftung viele Pferde auch umgekommen sind. Also eigentlich alle bis auf eins hat das überlebt und der Hof danach auch nicht mehr so war, wie er vorher war. Mhm. Und ja, dadurch, dass ich mein erstes Pflegepony von Mutti Voss damals bekommen habe, welches es leider auch nicht überlebt habe, war das eine sehr, sehr traurige Geschichte damals, die mich auch, ja, wenn ich das so lange drüber nachdenke, auch heute noch traurig macht.
Ja, klar. Und vor allem, ich glaube, da war auch niemand, der dich irgendwie so richtig aufgefangen hat, oder?
Aber wir haben uns damals selber alle gegenseitig gestützt. Ne? Also jetzt bei meiner Pflegefamilie, wo ich war, da war das nicht so ein Riesenthema, aber die Familie in Meldorf, die waren natürlich alle genauso am Trauern.
War eigentlich damals schon Musik so ein großes Thema für dich? Dass gerade wenn auch was passiert ist, mit dem du vielleicht nicht umgehen konntest oder was einfach wahnsinnig wehgetan hat, dass du dann gesagt hast, die Musik ist so ein kleiner Anker für mich?
Ich habe damals meine ersten Lieder geschrieben, so auf der Gitarre, aber ich habe so Ascherauchen im Graben habe ich gemacht. Das war ein wichtiges Sache.
Was warst du denn? Was warst du für ein Teenie?
Oh, ich war rabaukig drauf. Also ich war zwar nicht so extrem schlimm, aber ich war schon so ein kleiner Rabauke und habe hier und da mal so Kleinigkeiten geklaut oder habe halt so mit 11 leider schon angefangen zu rauchen und so.
Also, hast du dann wirklich von 11 bis jetzt vor kurzem geraucht?
Von 11 bis 40. Das ist eine lange Zeit, ne? Mhm. Da kann man schon mal Auswirkungen fühlen auch. Ja, nee, das ist, damals war das aber auch noch eine ganz andere Zeit. Da war es irgendwie cool, in der Raucherecke zu stehen. Ich habe mal einen Jugendlichen gefragt, so was, gibt es bei euch heute noch Raucherecken in der Schule? Nee, die machen das alle mit dem Rohr.
Eine Bon. Oh je, ist vielleicht auch nicht der Beste.
Weiß ich auch nicht, aber ich fand es zu dem Zeitpunkt, wo ich es gefragt habe, sehr witzig.
Ja, wenn man da sowieso, wenn man drüber nachdenkt, die Eltern haben manchmal noch im Auto geraucht und so, wenn ich das meinem Sohn erzähle, der kann sich das auch überhaupt nicht vorstellen, ganz andere Zeiten. So, und dann bist du hast deine Ausbildung gemacht, weil du hast dann nochmal die Pflegefamilie auch gewechselt. Mit denen hast du dich gut verstanden. Ich glaube, heute habt ihr auch noch Kontakt, oder?
Ja, also es war so, dass damals die erste Pflegefamilie, die ich hatte, die haben sich dazu entschlossen, das nicht weiterzumachen. Und dann kam eine Pflegefamilie zu uns, eine andere. Und das war das komplette Gegenteil. Da war richtig Leben in der Bude. Die haben einen Hund damals mitgebracht und hatten selber auch zwei kleine Kinder, die da mit uns einfach zusammen aufgewachsen sind. Ich war zu dem Zeitpunkt ungefähr 13 und eine sehr prägende Zeit für mich, weil ich auf der Kippe stand, auch wieder nach Berlin zurückzugehen. Aber da mich dann dagegen entschieden habe und eine Lehre gemacht habe.
Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, ne? Wenn man Pflegekind ist und dann die Pflegeeltern auch noch eigene Kinder haben. Ist man da irgendwie in Konkurrenz oder spielt das nicht so eine
Rolle? Nein, also natürlich, ich habe das auch schon erlebt, so bei anderen Pflegefamilien oder in anderen Situationen, dass die eigenen Kinder natürlich immer ein bisschen bevorzugt wurden, was ich aus heutiger Sicht aber auch irgendwie teilweise nachvollziehen kann. So als Kind selber ist es natürlich nicht so witzig, wenn du siehst, so dass die da Vorteile haben, aber in Konkurrenz bist du nicht. Du weißt ja eigentlich, dass du nicht das leibliche Kind bist, das ist ja logisch.
Ja, aber als Kind wahrscheinlich, wie du sagst, ne, ist das gar nicht so einfach. So, dann hast du deine Lehre aber gemacht. Du hast gesagt, ich möchte jetzt, ne, die nehmen mich, Maler und Lackierer. Bis dann, glaube ich, von der Ostsee an die Nordsee. Was so?
Nee, ich war immer an der Nordsee und ich bin dann zur Polizeischule nach dieser ganzen Geschichte zur Polizeischule nach Eutin gegangen. Aber
so war es, genau.
Da war ich schon 21 und ich habe mich ganz viele Jahre da immer beworben bei der Polizei. Ich bin immer im Diktat durchgefallen, weil ich zu aufgeregt einfach war. Und irgendwann hat es dann geklappt und ich musste dann leider feststellen sehr schnell, dass das nicht mein Job ist.
Nach 4 Monaten schon. Also das verstehe ich nicht so ganz, weil wenn man sagt, so, das ist mein absoluter Traumjob. Und dann nach 4 Monaten das abbricht, das ist schon krass,
finde ich. Da kommt wieder der norddeutsche Heini bei mir durch. Ich weiß schnell, was ich will und was ich nicht will. Nee, es war einfach klar, dass diese kasernenartige Ausbildung für mich einfach der absolute Horror ist. Und ich habe mir den Job anders vorgestellt damals. Ich habe wirklich gedacht, so, man rettet da Katzen von Bäumen und hat auch viel mehr dieses... Oder andersrum gesagt, viel weniger Büroarbeit, dafür viel mehr mit den Menschen zu tun. Und das hat mir einfach überhaupt nicht gut gefallen.
Warst du sehr enttäuscht dann auch? Weil wenn man sich sowas aufbaut, du wolltest ja unbedingt Polizistin werden. Auch, glaube ich, um etwas zu haben, was für dich auch Sinn macht.
Ja, ich wollte auch gerne der Welt beweisen, dass ich was geschafft habe. Ne? Mhm. Ich glaube, da ging es auch damals drum. Und es war mir auch ganz wichtig zu zeigen, so hier, guck mal, ich habe mich hier aus dem Ei gepellt und war immer dabei, den Berg weiter hochzuklettern und habe es jetzt geschafft. Natürlich war ich da enttäuscht. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist spurlos an mir vorbeigegangen. Aber ich hatte trotzdem auch den Arsch in der Hose zu sagen, das ist einfach nicht. Mhm. Und ich wurde oft damals von den Menschen angeguckt, die gesagt haben, wie kannst du denn diesen sicheren Job jetzt sein lassen und wieder in deinen alten Job als Malerin zurückgehen. Ja, aber wenn das Herz dir sagt, so das ist es nicht, da mache ich kurz einen Prozess.
Ja, und es wurde ja auch irgendwie belohnt. Du hast mit 33 dann deinen Durchbruch gehabt. Also Rolle rückwärts im Leben, finde ich wirklich, oder? Das, was war da? 2015 war das. Da hat das Produzenten-Duo Stereo Act deinen Song entdeckt. Bisschen aufgepimpt, kann man, würde ich sagen, kann man so sagen. Ne? Und dann irgendwie auf einmal wurde es geklickt wie irre über Nacht. Hattest du wirklich einen Welthit, muss man sagen, die, die immer lacht. Wenn man den erstmal angemacht hat, haben die ganzen Tag einen Ohrwurm.
Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn.
Ja, aber ich glaube, das macht einen Hit auch aus. Aber ich meine, über 220 Millionen Mal geklickt, also... Ich denke,
das ist auch eine verrückte Zahl.
Das ist eine Erfolgsgeschichte. Das ist wirklich total irre, finde ich. Ja. Wie lange hast du denn jetzt an dem Song gearbeitet?
Tatsächlich damals 5 Minuten.
Siehst du, schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Ja, manchmal soll es eben einfach so sein, oder? Du hast diesen Song ja damals für eine Freundin auch geschrieben. Wahrscheinlich vielleicht auch deshalb so schnell, weil du was im Kopf hattest, ein Gefühl im Kopf.
Nein, das ist einfach passiert. Also es war jetzt nicht so, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Auch nicht, dass der besonders das oder besonders das sein soll. Es war eigentlich eine Liebeserklärung an unsere Freundschaft damals. Und sollte so ein Mutmach-Song sein und ihr einfach zeigen, dass ich an sie denke und als Freund auch für sie da bin. Und da, ich habe nicht darüber nachgedacht, dass der Song mehr als 5 Leute hören werden. Also,
Ja, vor allem, du hast in den vorgespielt, ich glaube aus der Toilette heraus, war das so?
Ja, sie hat auf dem Flur gesessen und ich in der Toilette, weil da die Akustik halt besser gewesen ist und ich mich nicht getraut habe, in einem Raum mit ihr zu sitzen, weil es war auch Licht aus und durfte mich auch nicht angucken und ach, alles.
Warum?
Weil mir das total unangenehm war, vor anderen Menschen zu singen, weil ich durch diesen Talentwettbewerb, den ich damals mitgemacht habe, mir geschworen habe, das nie wieder zu tun. Und dann habe ich so ganz schlimm verrissen damals.
Was ist da passiert? Das war der erste Auftritt.
Genau, ich war 17 Jahre alt und habe einen Talentwettbewerb mitgemacht und mit einem Song, den ich in meine heimliche, verliebte, beste Freundin, in die ich heimlich verliebt war, geschrieben. Mit dem bin ich aufgetreten und die kam leider auch zu dem Auftritt und leider stand sie auch direkt vor mir und sie wusste halt nicht, dass ich verknallt bin. Und bei mir kamen dann nur so ganz schiefe Töne raus und dann haben aber 2000 Leute zugeguckt und ich konnte, das hat sich so schlimm angehört und es war mir so peinlich und ich habe da völligen Gesichtsverlust erlitten und mir geschworen, so, dass ich niemals wieder eine Bühne betreten werde.
Oh Gott.
Ja. Und auch nie wieder vor irgendjemanden singen möchte, weil das war mir wirklich so unfassbar peinlich.
Aber du musstest ja irgendwann raus, weil jetzt war ja dieser Song so ultra erfolgreich und irgendwann hieß es ja so, jetzt musst du den auch mal live performen. Wie hast du das denn dann geschafft?
Ja, viel Schnaps damals tatsächlich. Das war für mich nicht anders handelbar, weil ich dachte so, ich heb mir ordentlich einen rein, damit
aber ich nicht so viel Angst fühle. Aber geht das dann auf der Bühne?
Gut, ich war jetzt keine 1,5 Stunden auf der Bühne. So 20 Minuten stehen kannst du dann schon noch.
Ja, aber ich denke so an Textverlust oder so.
Ja, Textverlust war natürlich auch alles mit dabei. Und selbstverständlich habe ich das auch bestimmt nicht immer hervorragend gemacht in der Anfangszeit, aber... Ich habe einfach so doll gezittert und so eine Angst gehabt vor den Reaktionen, weil ich auch nicht wusste, was ich da machen oder kann oder wie man dann ist auf einer Bühne oder wie man Publikum bewegt, dass ich das mit Alkohol betäuben wollte, ja.
Und wie hast du das geschafft? Weil jetzt, glaube ich, wenn du auf die Bühne gehst, oder hast du das immer noch, dass du wirklich mit Bauchschmerzen auf die Bühne gehst? Du hast gesagt, Alkohol trinkst du keinen mehr, also der kann es nicht sein.
Ja, das habe ich aber mit dem Alkohol, das habe ich damals zum Auftreten auch schon so nach einem halben Jahr sein gelassen. Es war dann wirklich ganz vereinzelt, dass man davor mal irgendwie kurz was getrunken hat, aber nicht dieses Rauschtrinken, was ich da am Anfang gemacht habe. Ich habe deine Frage vergessen.
Mach gar nichts. Ich habe auch gerade gesagt, es gibt ja Künstler, die das wirklich jahrelang durchziehen tatsächlich. Nein, ich wollte wissen, wie du das geschafft hast. Also du hast den Alkohol schnell aufgegeben, aber diese Auftrittsangst, die kommt ja irgendwo her.
Also, dass man, ich habe Erfahrung gesammelt jetzt über viele Jahre, ja, mittlerweile auch schon. Und ich habe sehr viele Auftritte absolviert und immer irgendwie auch was mitgenommen für mich, wo ich daraus gelernt habe, was kommt gut an, was kommt nicht gut an, wie muss ich mich bewegen, wie kann ich mich gut fühlen. Mhm. Und ja, ich versuche auch immer das Beste daraus zu machen.
Wir können mal kurz gucken, vor wie vielen Leuten du wirklich spielst. Weil wenn man das im Hintergrund hat, ne, dass du eigentlich auch so ein bisschen Probleme damit hattest, auf die große Bühne zu gehen, sieht das in diesem Film hier ganz anders aus.
Von uns hast du das Licht. Jetzt reiß dich mal zusammen. Na komm, wir ziehen dir etwas Ordentliches an. Komm rein, bevor dich jemand sehen kann. Mädchen.
Ist ja auch alles dabei so am Publikum, ne? Das ist irre, finde ich.
Ja, verrückt.
Also Wahnsinn, was für Hallen du füllst. Ich weiß nicht, ist das jetzt so, weil fünftes Album, du bist schon lange erfolgreich, ist das schon so Normalität für dich geworden?
Nee, auf gar keinen Fall. Also man muss ja auch wirklich sagen, dass es heute auch gar nicht so einfach ist, so lange auch zu bestehen und auch immer wieder die Menschen zu begeistern. Ich glaube auch, dass gerade generell auf der Welt viel los ist und viele wichtige Themen auch so stattfinden, dass ich sehr dankbar bin, wenn da Menschen kommen und sich ja eine Karte kaufen. Das ist nicht selbstverständlich und das weiß ich auch.
Ich finde das auch so bewundernswert. Wir haben jetzt auch darüber gesprochen, wir haben über deine Süchte gesprochen, die du immer wieder, wo du dich immer wieder rausgezogen hast. Mittlerweile ist es so, du gehst joggen, läufst bald einen Halbmarathon, du bist Veganerin, du rauchst nicht mehr. Also es ist
Halbmarathon, wer weiß, wie viele Stunden.
Hast du doch zugesagt mit Beatrice Egli.
Ja, das mache ich auch. Ja. Also, aber ich glaube, die Menschen denken dann immer, dass man dann auch schon so wahnsinnig professionell das alles macht. Leute, wenn ihr mich laufen seht, ist eher, im Moment ist es eher noch witzig.
Okay, aber im halben Jahr hast du es dann drauf, ja?
Ja, ich mache das jetzt seit 3 Monaten und ich muss echt sagen, so, ich werde oft überholt. Eigentlich, ich habe noch nie jemanden überholt jetzt in der ganzen Zeit, wie ich das jetzt mache, aber irgendwann wird dieser Tag kommen und dann...
Auf jeden Fall. Und dann gibt es einen Song drüber.
Dann gibt's
der andere Song. Bitte auch motiviert, ich könnte es ja auch gebrauchen. Vielen Dank, Kerstin, für diese Einblicke, für deine Musik. Das war super schön.
Danke auch.
Für Sie dann morgen zu Gast, Journalistin und Filmproduzentin Dr. Alice Brauner, dann bei Inka Schneider. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend für Sie. Machen Sie es gut. Bis bald. Vielen Dank.